Willkommen bei Buff und Plausch zwischen THC und Tacheles. Hier geht's um mehr als nur Kiffen. Wir sprechen über die vielseitige Welt des Cannabis, von den entspannten und lustigen Momenten bis hin zu den harten Fakten. Ob Legalisierung, Kultur, Gesundheit oder einfach ein guter Plausch nach einem Buff. Wir nehmen kein Blatt vor den Mund. Mach's dir also gemütlich, schnapp dir deinen Lieblingsstrain und tauch mit uns ein in spannende Gespräche rund um Weed und Wirklichkeit.
Wo ist jetzt der Craig?
Hit the Craig. Now recording.
Ja, jetzt. Da ist er ja.
Jetzt ist er da.
So. Ja, nicht nur der
Craig. Moin, Leute. Willkommen zu einer neuen Folge von Buff und Plausch. Chaos geht schon wieder gut weiter hier. Wir haben heute einen ganz besonderen Gast da. Vielleicht stellt er sich mal vor.
Ja, das kann ich in aller Kürze machen. Also mein Name ist Sebastian Schmeck. Soll ich ganz klassisch sagen, 42 Jahre alt, habe einen Sohn, 12 Jahre alt und bin in einer glücklichen Beziehung. Komme aus dem schönen Siegerland, also für die Leute, die nichts sagt, zwischen Köln und Frankfurt ungefähr. Wenn man da einen Dart-Pfeil auf der Deutschlandkarte drauf wirft, dann hat man es genau erreicht. Genau. Ja, was soll ich sagen? Aktuell bin ich in einer Geschäftsentwicklungsposition bei Blue Lab. Das heißt, die haben natürlich dann auch irgendwann erkannt, deutscher Markt, der entwickelt sich, ne? Und die brauchen auf jeden Fall auch einen Deutschen, der da rumspringt und die Produkte erklärt, an den Mann bringt und ja, entsprechend auch, sag ich mal, ein Netzwerk aufbaut. Genau, das ist meine aktuelle Tätigkeit. Genau. Mehr kann ich, glaube ich, kann jetzt sagen. Und andere müsste mich alles fragen.
Ja, da ist Danny unser Mann für.
Sehr gut. Genau, da werfe ich gleich mal eine Frage rein, weil du musst wissen, dass Marius und Daniel das gar nicht so mit Messgeräten haben und ich immer dargestellt werde als der größte Nerd, wenn es so um sowas geht.
Okay.
Und meine Frage ist, wenn Blue Lab also sprechen könnte, die Geräte, ne? Was würde es Daniel und Marius als erstes sagen wollen?
Puh, das ist eine gute Frage. Das ist die Frage, wie Daniel und Marius, sag ich mal, anbauen, ne? Wenn sie jetzt, sag ich mal, nach einem kompletten Living Soil oder, ich sag mal, organischen Prinzip arbeiten würden, würde teilweise Blue Lab sagen, ja, fang mal an, den pH-Wert höchstens zu messen, um zu gucken, okay, was schützt da rein, was kommt da raus, ne? Aber ich glaube, die würden wahrscheinlich, je nachdem, wenn sie mineralisch arbeiten, ohne Messgerät wahrscheinlich schreien. Und das ist eigentlich der Sinn von diesen Messgeräten, dass die schreien, bevor die Pflanzen anfangen zu schreien halt, ne? Jetzt bei dir ist das, glaube ich, komplett anders. Du arbeitest ja auf RDWC oder DWC, Entschuldigung.
DWC
oder DWC? Komm mal durch nach.
Auf DWC, ja.
DWC, genau. Und ja, ich sag mal, da würdest du ohne irgendwelche Art von Messung, also sprich pH, EC, vielleicht noch ORP, je nachdem, teilweise relativ schnell ein Versagen der Pflanzen kommen halt. Ne? Du hast ein geschlossenes System, da ist keine Erde, die was wegpuffert oder irgendwie ein mikrobielles Leben, ne, was ihr was regelt oder Sachen aufspaltet. Ne? Das ist halt direkter Kontakt mit den Wurzeln. Das heißt, wenn du zu scharf schießen würdest, würden die Pflanzen das auf jeden Fall merken. Ne? Klar.
Ja, auf alle Fälle. Das stimmt.
Ja, du musst ja was schon mit dazwischen schießen, du Arzt, ja. Weil ich mess schon, ja, und ich habe auch früher gemessen, nur war halt irgendwann die Zeit, wo man nur noch Outdoor gegrowt hat und da war halt dann einfach Nährstofflösungen schleppen, putteln und draußen ewig lang durch den Wald latschen, ne? Und da war halt nicht so mit Messen, sondern einfach rein mit dem Zeug und raus, so, weil Natur regelt ja quasi auch mit, man es regnet, das sind halt viele Sachen, was man nicht beeinflussen kann, also was so, man natürlich schaust du bei der Nährstofflösung, dass der pH-Wert dann gestimmt hat, aber ja, gemessen haben wir tatsächlich früher schon und also bevor das war, wie wir noch in Zelten angebaut haben und jetzt geht's ja auch wieder ins Dünge ja auch wieder mineralisch und dann werde ich auch wieder messen müssen.
Ja, ich sag mal so, was du gerade angesprochen hast, so klassische Guerilla-Grow, also draußen wahrscheinlich, ne? Egal ob jetzt im Garten oder ich sag mal eben im Wald, ne? Jetzt sind wir mal im Wald das klassische Beispiel, da haben wir auch ähnliche Spielchen gemacht. Also ich sag mal, egal ob wir alles mögliche vom toten Tier, Fäkalien, Asche oder sonstiges genommen haben, irgendwie, sag ich mal, die Erde anzureichern, haben ein bisschen was ausgehoben, eine Plane reingemacht oder teilweise richtige Pötte verbuddelt halt, ne? Mit 14 Liter aufwärts und da sage ich ganz ehrlich, das ist ja, wie ich sagte, da hast du dieses mikrobielle Leben, werden teilweise Sachen aufgespaltet oder verfügbar gemacht. Ne? Dann hast du ja, sag ich mal, in dem Prinzip, wenn du mineralisch direkt ernährst, hast du das ja gar nicht. Und da muss man eigentlich auch wenig messen. Also ne, gibt Leute, die auch da noch immer noch die Feuchtigkeit und einen verfügbaren EC messen an der Wurzelzone. Hat man jetzt auch bei jemandem, der sein Living Soil entwickelt. Allerdings muss man sagen, das Prinzip Living Soil oder auch ein aktives Bodenleben bedarf eigentlich keiner Messung, wenn man ganz ehrlich ist. Ne? Ja. Mhm. Das ist das Thema. Bei, ich sag mal, anderen Sachen, klar, wenn du mineralisch arbeitest und klassisch Koko, Steinwolle oder halt Hydro machst, also hydroponisch auch im Endeffekt arbeitest, kommst du halt nicht drum rum. Du willst die Nährstoffe sauber verfügbar haben, die du verabreißt. Ne? Das ist ja gerade so bei den Mikronährstoffen, so Eisen, Mangan, Molybdän, Schwefel und so, ein Riesenthema. Da heißt, du musst eine gewisse pH-Range schon halten und auch nachher, ich sag mal, im Substrat haben, damit diese Stoffe überhaupt irgendwie verfügbar sind. Und damit fängt halt alles an.
Ja, richtig. Ich zum Beispiel mache das so, also ich stelle den pH-Wert beim Wasserwechsel auf 5,6 ein und dann steigt er stetig und wenn er bei 6 ist, dann regle ich wieder auf 5,6 runter. Also ich habe so gelernt, dass von 5,6 pH bis 6 werden der Pflanze alle Nährstoffe zur Verfügung gestellt in dem Bereich.
Ja, ist immer abhängig vom Substrat oder Nicht-Substrat. Jetzt bei dir zum Beispiel könnte man auch 5,5 und 5,8 arbeiten, je nachdem halt. Ne? Mhm. Ich weiß auch nicht, ob das dann eher für ein rezirkulierendes System gilt, aber im Endeffekt beim Hydro geht man teilweise schon runter, beim Koko kann man auch ein bisschen runtergehen, dass man wirklich so, ja, sich nicht in dieser 6,2 Optimal-Range irgendwie aufhält, wo meistens mit Erde gearbeitet wird, ne? Sondern wirklich sagt, okay, auch bei 6,0 fährt alles stabil halt. Ne? Ja, ist also ein bisschen auch immer die Frage, was man halt für Dünger nutzt. Ich meine, die meisten von uns halt, ne, die nutzen ja wahrscheinlich auch sogenannte, wie soll man sagen, Zusammenstellung, Komposition von Herstellern halt, ne? Das heißt, egal, ob jetzt ein NPK-Verhältnis vorgegeben ist, aber auch die Menge von den ganzen einzelnen Mikronährstoffen ist ja auch vorgegeben. Wenn man jetzt mal zum Beispiel liegt, so Eisen, Mangan pusht die Pflanzen, ne? Schwefel macht Terps, dies, das. Ne? Wenn man jetzt sowas einzeln verfügbar hätte, könnte man natürlich auch viel gezielter damit arbeiten. Ne? Das heißt, man muss sich sowieso immer auf so einen Faust, ja, wie sagt man, Faustformel, Faustregel, ich weiß gar nicht. Ja, man muss sich auf jeden Fall in dieser Range Neudeutsch halt befinden, wo man sagt so, jo, ich bin mein 5,8 bis 6,2, ne? Dass ich da irgendwie sauber arbeiten kann. Und alles irgendwie aufgenommen wird, ne? Das ist so ein bisschen ein Thema halt so. Gerade auch bei mineralischen Düngern, da muss man schon ein bisschen auf das vertrauen, was die Hersteller machen, ne? Unabhängig, sag mal, von der Konzentration, das ist ja auch nochmal ein anderes Thema, aber auch von der Zusammenstellung, gerade bei so einem Basic-Dünger, sage ich jetzt mal, der nur für Grow oder Blüte ist, ohne irgendwelche speziellen PK-Verhältnisse, ne? Ja, das ist natürlich einfacher, wenn man diese Stoffe einzeln einsetzen kann, weil man natürlich auch sehen kann, wie diese bei welchem pH verfügbar sind, ne? Aber wird natürlich auch kein Mensch machen. Wir reden nachher von 14 einzelnen Nährstoffen.
Ja, so ein typischer Hauber macht er, glaube ich, da nicht.
Nee.
Nee, das nicht. Aber das gibt's tatsächlich von Kanna, ne? Also diese Monokultur. Da könntest du die ganzen.
Ich sag mal, so ein bisschen kennst du aus meiner Vergangenheit auch. Ne? Da haben wir ganz klar immer mit Einzelstoffen gearbeitet und halt nur mit Koko gearbeitet. Das hatte so gewisse Themen, aber einfach, wir kamen halt sehr, sehr günstig und einfach an die Agrarprodukte ran, ne? Die teilweise auch damals schon entsprechend eine gute Formulierung hatten oder Komposition, kann man sagen. Ne? Und wir konnten mal so Sachen wie teilweise Calcium, Magnesium oder Calciumnitrat und so weiter auch einzeln holen und dann da auch gezielt arbeiten. Was man heute teilweise auch wieder, ich sag mal, bei amerikanischen Düngerherstellern sieht halt, ne? Wo man dann sieht, oh, die haben auch ein Calciumnitrat, wofür ist das denn? Ach, um Stickstoff aus der Pflanze zu ziehen halt. Ne? So der klassische, wie man sagt, so die Endphase, den Herbst einläuten. Ne? Genau, und da, wie gesagt, kann man natürlich mit Cannabis-Dünger arbeiten. Wenn man mit den Einzelstoffen arbeiten würde, könnte man sogar noch viel gezielter arbeiten. Und dann muss halt klar sein halt. Ne? Wenn man wirklich
sagt, das ist genau.
Voneinander trennen.
Das ist genau mein.
Einzelstoffe wie Schwefel. Ne? Wenn man sagt zum Beispiel, nur als Beispiel Schwefel brauchst du gar nicht immer, aber es gibt eine gewisse Phase, da kannst du halt, wie soll man sagen, das Terpenprofil ausreizen. Und wenn du jetzt zum Beispiel nicht organisch arbeitest, würdest du sowas mit Schwefel zum Beispiel als Beispiel machen. Und da geht auch nur eine gewisse Phase halt. Ne? Also man braucht nicht immer die gleiche Menge. Das ist so ein bisschen das Thema halt.
Ja, schon sehr komplex das Ganze, würde ich sagen. Und das ist
das ist genau mein Ding.
Ja, das ist genau für dich ist das auf jeden Fall das Ding. Du bist ja so reingefuchst, sag ich mal. Also für den typischen Homegrower, der gerne mal sein Tütchen dreht, sag ich mal, und seine Pflanzen selber anbaut, geht das ja ganz schön sehr tief schon rein, sag ich mal, sich wirklich mit den einzelnen Schwefeln, so wie du gerade sagtest, anzufassen und sag mal zu gucken, was braucht die Pflanze jetzt. Dann kippt sich einfach einen Dünger rein, sag ich mal, und hofft, dass gut was rauskommt, so ungefähr. Ne?
Ja.
Das ist ja wirklich so. Wie siehst du das denn mit Blue Lab, sag ich mal, jetzt Legalisierung?
Ja.
Ist die Nachfrage nach so einer wirklich krassen Kontrolle, wie ihr die machen könnt mit euren Geräten, ist die gestiegen? Ist die gleich geblieben? Oder
ja, ich sag mal ganz ehrlich, das ist eine gute Frage. Ja. Und die kann ich doch auch offen beantworten. Also das Ding ist, ich habe ja im Januar bei Blue Lab angefangen und die haben, sag ich mal, auch ein gewisses Budget für dieses Jahr dann halt, sag ich mal, definiert, wo die sagen, ja, nach der Legalisierung und dem Verkauf von Samen und so und so und so weit mit einem gewissen Schlüssel, haben die dann schon so ermittelt, wie viel Messgeräte man ja verkaufen könnte. Ne? Und natürlich auch das Thema Automatisierung bei den Clubs ist halt ein Thema, wo ich jetzt zum Beispiel sehr viel unsere Pro-Controller, den Intelli-Dose, teilweise den Guardian, der ist ein reiner Monitor, aber auch solche Dinge halt viel besser verkaufen kann, weil A, die Notwendigkeit bei den Leuten da ist, weil sie mineralisch arbeiten, ne? Und B, die natürlich auch irgendwann, sag ich mal, so ein bisschen weniger Zeit aufbringen wollen oder bedeutend weniger Zeit mit Dünger mischen, je nachdem, wie komplex der Dünger ist. um zu sagen, halt die Nachfrage ist eigentlich nur extremst, wirklich letztes Jahr, muss man sagen, gestiegen, weil keiner mehr irgendwas auf Lager hatte. Also man hat ja gesehen, wilde Zeiten, wo Leute für einen Watt Lightmix 25 Euro für 50 Liter genommen haben. Das hat sich ja Gott sei Dank alles wieder normalisiert, ne? Muss man ganz klar sagen. Aber also die große Nachfrage im Homegrow für Messgeräte ist gar nicht so gestiegen, muss man ganz klar sagen, weil dann nimmt man jetzt, da kann man auch statistisch einfach ein bisschen zurückführen halt. Ich halte nächste Woche auf der Cultivar auch so einen kleinen Vortrag dazu, wer ist eigentlich der deutsche Grower, ne? Um so ein bisschen auch die Österreicher abzuholen, was wir so machen, obwohl die eigentlich schon viel wissen. Und das Thema ist, der neue Grower oder auch der Babyboomer, der jetzt nochmal anfängt, was macht er halt? Der macht eine, und das meine ich jetzt nicht böse, das Wort Pseudo, aber der macht eine Pseudo-Living-Soil-Lösung oder einen organischen Dünger und Outdoor-Automatic. Da kommt man relativ schnell an den Punkt, wo man sagt, so Messgeräte sind da gar nicht so im Fokus. Und jetzt muss man überlegen, wenn die Leute nach der Sommersaison noch weitermachen, ne, die ja nicht zum Beispiel irgendwie frustriert sind, ihre Sachen auf eBay-Kleinanzeigen reinsetzen und Co.,
das
die
ist
dann
es
im
nämlich.
Zelt drinnen arbeiten, den musst du dann auch erstmal klar machen, jo, jetzt hast du 800 Euro hier für dein ganzes Grow-Equipment ausgegeben und jetzt kommen wir um die Ecke und wollen noch irgendwie 280 Euro für so ein One-Pen haben.
Ja, für so einen kleinen Stift, sag mal, ja, klar. Um nochmal den Wasser zu testen.
Genau.
So, ja.
Da muss man ganz klar sagen, ist dann teilweise, ich sag mal, die Zielgruppe, die wir haben, also ist nicht die Zielgruppe, die wir uns ausgesucht haben, aber ist einfach die klassische Zielgruppe, ich sag mal, die Homebox, Sunlight, jetzt neu AC Infinity, sag mal, die ganzen Brands halt nutzen und natürlich dann mal ihren Onkel oder älteren Kumpel fragen, so, sag mal, welche Messgeräte sind eigentlich die besten? Die landen direkt bei Poolab.
Mhm.
Und natürlich, wir haben auch die Kunden, die, sag mal, erstmal für 20, 30 Euro sich so einen, ja, ich sag mal, Amazon-Stift holen, ja.
Mhm.
Damit irgendwie unzufrieden sind, dann bei einem Mittelpreis-Pen landen, ne, von anderen, sag mal, Mitbegleitern, die wir auf dem Markt haben, da teilweise dann auch frustriert sind.
Mhm.
Und es ist bei uns immer so, hatten wir auf der Message schon ein paar Mal so, ja, wenn die Leute zwei oder dreimal anderen Pen gekauft haben, landen die sowieso bei uns, ne? Weil die wollen dann wirklich was haben, was langlebig ist, was verlässlich ist, ne? Und dann ist die große Frage, wollen sie auch was haben, was mit einer App ist, ne? Also zu meinen Zeiten, ich habe eben gesagt, ich bin 42, meine richtig aktiven Zeiten, die waren so zwischen 17 und 22 und richtig, richtig gutem Anbau. Wir wollten nur was mit einer App haben. Damals gab es
ja, am besten gerade nicht. Heute rennen sie alle mit ihrer Zeltüberwachung auf dem Handy rum, weißt du? Und ja, damals wolltest du das alles so geheim wie möglich halten.
Ja, ich sag mal, das ging ja auch immer um irgendwas. Ne? Also im Endeffekt hat man ja sonst auch immer irgendwelche Projekte gefährdet, andere Leute gefährdet oder. Ne? Und im Endeffekt war das immer die Teilhabe, so haben wir das früher genannt. Wir haben uns ja nicht irgendwie als illegale Grower gesehen, sondern einfach Leute, die Teilhabe ja irgendwie hatten an dem, was wir produziert haben. So muss man ganz klar sagen, ne? Ja, und heute ist das schon so der Technik einzieht. Das heißt, was wir festgestellt haben, auch jetzt nach einem Jahr, wo ich bei Bluelab bin, unsere Zielgruppe ist wirklich so Single, männlich, 25, keine Kinder logischerweise, ne, was dann wirklich das Budget dafür hat, sich AC Infinity, Bluelab, Sunlight, die ganzen dicken Brands zu leisten.
Der Fedometer kurz dazwischen grätschen.
Ja.
Weil für mich ist ja tatsächlich Neuland. Ich bin ja der Dude mit dem 30-Euro-Stick aus Amazon, ne?
Ja, ich hab auch einen. Ja, der war aber günstiger, glaube ich.
Ja, okay, geil. Ja, bei mir war, glaube ich, schon bei 30 Euro, wo ich mir denk, oh, na, da gibt es ja einen für 20. Aber ich bin jetzt tatsächlich schon ein bisschen älter und habe aber auch tatsächlich schon draufgesetzt, dass man halt auch Markenprodukte eben hat, wie Sunlight und Homebox und sowas.
Ja.
Beziehungsweise die Nachproduktionen von Homebox mit Lüftung und sowas alles. Aber wie gesagt, 280 hört sich für mich auch hart an.
Ja gut, klar. Also das war zum Beispiel für die One-Pen sogar. Ne?
Wie kann ich mir das aber vorstellen? Weil ich muss ja das auch wahrscheinlich regelmäßig kalibrieren.
Mhm. Ja, auf jeden Fall.
Wahrscheinlich vor jedem Messen dann am besten.
Nee. Also Entschuldigung, das Ding hat halt einmal eine Funktion, dass er quasi sieht, wann Notwendigkeit da ist, oder hat einen Standard 30-Tage-Intervall. Ne? Wir haben teilweise wilde Stories von Leuten, die nur einen pH-Pen benutzt haben, was sich für mich dann aus rein interner technischer Sicht immer ein bisschen komisch anhört, aber ist anscheinend wahr. Ne? Die Leute sind ja auch mega happy und vergleichen mit einem neuen Gerät nochmal ihr Altgerät. Die benutzen teilweise über 3 Jahre ein Gerät, ohne das richtig, sag ich mal, zu pflegen, weil wir sagen den Leuten mal ganz klar, wir reden hier von einer Feuchtdiode, ne, da ist eine gewisse Membran auf diesem kleinen, wirklich ne, empfindlichen Glasteil und da muss man ganz klar dafür sorgen, dass das immer mit einer Kaliumchloridlösung zum Beispiel belegt ist. Ne. Auch dieses Kalibrieren ist einfach, damit die Software versteht, ey, das ist 7, das ist 4. Um dann entsprechend nur ableiten zu können, selbst wenn die Membran sich nach und nach auflöst halt. Ne. Das sind genauso Punkte. Und ich sag ganz ehrlich, also das ist ja das, was ich zum Beispiel auch meinen Bluelab-Leuten erklärt habe, nicht jeder kann sich irgendwie auch einen pH-Pen für 110 Euro leisten halt, ne?
Mhm.
Was ich mal ganz klar mache und in Grow-Shops, die natürlich auch immer nur die großen Brands haben wollen, natürlich sagen, oh, ich will nur Bluelab haben, sagst so, seh zu, dass du für irgendwie die Leute noch Teststreifen wenigstens hast, ne? Also es gibt ja auch, sagen wir mal, Teststreifen, die sind jetzt auch nicht so genau in der Aussage. Ja, Entschuldigung, wenn ich dabei lachen muss, weil ist halt wirklich so, wir vergleichen das ja gerne intern alles. Aber ist dann immer noch, ich sag mal, auch eine gangbare Lösung, bevor man sich dann den Pen für 40 Euro holt, von dem man dann eigentlich teilweise ähnlich enttäuscht ist, wenn man den mal gegenmessen würde mit einem Delta von 0,3, 0,4 im pH. Ja, und da reden wir ja wieder von Nährstoffverfügbarkeit. Ja, ja, weiß ich nicht. Also lieber, ich sag mal, dann die Streifen nehmen, wenn wirklich so Einsteiger-Thematik ist, man sagt, boah, der Budget ist aufgebraucht hat, ne? Und das Ding ist, was ich eben sagte mit Single und 25, ist einfach so, da ist keine Frau im Nacken, die sagt, so bist du bescheuert, so viel Kohle für dein Grow. Muss man ganz klar sagen halt, ne?
Ja, aber da ist halt doch noch mehr Party, denke ich.
Ja. Wie meinst du mit Party? Also?
Ja, Partymacher quasi, Disco, Kohle ausgeben, ne? Solche Sachen.
Ja, ich vergleiche mit Jungs, die so ein Mountainbike für 8.000 Euro haben. Wird mir nie in den Sinn kommen.
Ja, also gut,
das ist so eine Sache. Ja, okay, und das ist immer
Argument,
so ein
Argument, ja.
Ja, und dann kannst du irgendwann mit Frauen und Kindern auch nicht mehr machen. Die stehen dann da und sagen so, ey, wollt mal in Türkei Urlaub und haben nichts zu essen.
Ja, aber jetzt hast du so einen scheiß Stift gekauft für 280 Euro. Was kannst du denn damit machen?
Genau. Also wir haben viele Leute, die für die ist halt absolut neudeutsch ein No-Brainer. Dass wenn die wirklich das Richtige an Technik haben wollen, weil jetzt muss man sagen, wir sind ja kein Nike, kein... was weiß ich, wir machen ja kein großes Marketing. Also wir haben jetzt auch seit diesem Jahr den ersten deutschen Mitarbeiter in meiner Form halt. Ne?
Dazu ich wollte gerade sagen, so Blue Lab, wo kommt das überhaupt her? Wo kommt ihr her?
Neuseeland.
Also Neuseeland.
Jetzt seit über 30 Jahren, war auch früher New Zealand Hydroponics, so hieß die Firma. Und da ging es halt immer um pH-Messtechnik, nachher EC-Messtechnik, ne? Und natürlich machen wir mittlerweile auch ORP, also Redoxverhalten. Ne? Und die Firma hat, sag ich mal, schon 30 Jahre auf dem Buckel. Jetzt muss man auch ganz klar sagen, so wer braucht was aus Neuseeland? Aber die haben halt in dem Fall schon die Erfahrung, was man viel auch nicht so über Neuseeland weiß, da gibt es sehr viel Neudeutsch, auch Closed Environment Agriculture. Das heißt, also, sag ich mal, wirklich an geschlossenen Umgebungen, ja, landwirtschaftliche Produkte angebaut werden. Also ähnlich wie Kiwi, Avocado und Co. halt, ne? Aber die haben zum Beispiel auch, ja, in Neuseeland so was wie das California Triangle, was das Klima angeht, und machen halt richtig, richtig Feuer da oben, ja. Jetzt muss man ganz klar sagen, die haben ja weder legalen Status von Cannabis in irgendeiner Form, die haben keinen medizinischen Zugang, außer Extrakte in Härtefällen, ne? Und was die halt im großen Stil da machen, wirklich Sun-Grown Cannabis zum Hasch verarbeiten, damit man natürlich weniger Exportvolumen hat und exportieren das in entsprechende Länder für eine GMP-Extraktion. Mhm. Ja. Also die sind schon relativ an dem ganzen Thema Treibhaus, Garten, ja nicht eine Gartenmauer, sondern Landwirtschaft, würde ich jetzt eher sagen. Ne? Und an dem Fall nach Cannabis sehr, sehr nah dran und haben natürlich auch viel Erfahrung halt. Ne? Das muss man ganz klar sagen. Wir sind aber auch die Einzigen, die nicht in China herstellen. Das macht so ein bisschen aus.
Oh, okay. Ja. Auch Neuseeland selber dann, oder?
Neuseeland, genau. Ach, wir haben Komponenten, die kommen teilweise aus Japan, Taiwan, USA, China natürlich auch, ne, aber alles, sag ich mal, zertifizierte Hersteller. Wir haben teilweise Kunststoff, jetzt zum Beispiel von unseren Peristaltikpunkten, Außengehäuse. Nur mal als Beispiel, kommt vom japanischen Hersteller, der extra nur für Medizinal- und Lebensmittelfertigung solche Sachen macht. Ne. Jetzt muss man sagen, so, wenn man jetzt über unsere Themen so nachdenkt, ne, jetzt sind wir vielleicht jetzt gar nicht so im medizinischen, lebensmitteltechnischen Bereich, sondern wir nennen das immer bei uns intern Hobbybereich. Ja. Mhm. Also alles, was Cannabis ist, für die so Hobby. Und jetzt kommen wir natürlich da rein, dass wir auf einmal so was wie Cannabis Social Clubs haben. Und die sind eigentlich nichts anderes wie ein Licensed Producer, neudeutsch. Ne. Also da heißt, die dürfen wirklich lizenziert anbauen.
Mhm.
Und dann ist ja auch das, was ich dann so bei uns im Team schön aufzeigen kann, hey, das sind Bedingungen teilweise, die hast du in manchen GMP-Facilities nicht, wo Influencer zu Besuch reinkommen, ja, und sag ich mal, alles Mögliche machen können.
Genau.
Da hast du teilweise Clubs, die auch sagen, so, nee, ich lasse hier keine rein. Wenn halt nur Mitglied mit überziehende Schuhe, Overall, Maske, alles halt. Ne? Dann kriegst du sogar noch eine Sonnenbrille wegen den LEDs.
Ja.
Ja, aber die kümmern sich dann richtig halt. Und du siehst halt wirklich da auch, Schleusen sind da, es wird teilweise mit bleichhaltigen Mitteln gearbeitet, also bis 80% Chlor und sowas. Hochchlorige Säure, alles mögliche zum Reinigen, ist da alles vor Ort. Ne? Ja, das ist schon sehr, sehr professionell halt. Ne? Ja, und wie gesagt, ich weiß gar nicht, wie ich jetzt drauf gekommen bin. Ein bisschen weg vom Home, glaube
ich. Aber das ist aber, ja. Der Punkt ist ja, sag ich mal, Blue Lab an sich ist klar auch für den Home Grower gedacht.
Ja, klar.
Sicher. Aber ihr fokussiert euch tatsächlich doch eher wirklich auf die, die professionellen Anbauer, sag ich mal, so wie Clubs und solche Sachen, da seid ihr halt wirklich eher, weil der, wie gesagt, so ein ganz normaler Babyboomer, Homegrower, der gerade anfängt, der kauft sich keinen 280 Euro Pen. Es sei natürlich der Geld übrig, der sagt, ich kaufe jetzt alles einmal und teste mal und dann schmeiß ich halt wieder weg, weil ich doch keinen Bock habe oder so.
Ja, ja,
gibt's natürlich auch solche Leute, aber ihr seid wirklich eher so Fokus, eher die Leute abzuholen, sag ich mal, die das wirklich professionell, wirklich wie CSCs und solche Sachen, das da zu machen. Also,
jein, da muss ich wirklich dazu sagen. Du warst eigentlich, ne, nachdem, was ich gesagt habe, bist du vollkommen richtig. Aber jetzt nur mal so ein Beispiel. Deutschland war, bevor ich da angefangen habe, 99,5% nur Hobby-Business. Das heißt also, unsere Produkte sind nur zu Großhändlern gegangen, die auch wirklich Grow-Shops beliefern.
Mhm.
Mittlerweile, jetzt bin ich ja da, jetzt haben wir ein bisschen gedreht, jetzt haben wir Universitäten hier einkaufen. Wir haben sogenannte Closed Environment Agriculture Kunden, die sogenannte Nährfilmtechnik-Systeme haben im Vertical Grow halt, ne? Mhm. Also für Gewächshäuser, ne, wo es dann um Salate, Microgreens, ja, und Gemüse geht. Wir haben Wasserverbände dabei, Brauereien, oh, haben wir dabei, die alle natürlich, sag mal, irgendwie, wie ich immer sage, das eigentlich brauchen, was wir haben. Also wir haben eine sehr hohe Messgenauigkeit. Und jetzt kommt es halt, ich sag mal dazu, wir sind Baustellengeräte. Ja? Also wenn du teilweise die Dinger von uns anguckst, ich habe mal einen Club besucht, den Gastrop, der sagt, ja, mit eurem Pen, da kann ich auch Nägel in die Wand kloppen. Also so würde ich jetzt, so weit würde ich nicht gehen. Aber wir haben halt wirklich Baustellen. Also wir haben auch der One-Pen, ne? Ja. Immer so als Beispiel.
Einfach Schlagstock geliefert.
Ja, den haben wir auch, das ist der Truncheon. Ich weiß, ob den kennt, diesen EC-Stab.
Ja, den habe ich gesehen, genau, auf der Messe. Ja,
das Ding, genau, haben die Leute teilweise 8 bis 12 Jahre. Ne? Also das ist total...
Na, schon,
ja, und die merken sich sowas auch. Und das heißt, die holen sich dann teilweise höchstens einen neuen Stab, weil wir ein neues Logo haben oder so. Ja, wo ich sage, okay, ne, also weißt du, wie ich meine? Also, yeah, dann würde ich sagen, na, okay, nach 8 Jahren können wir auch mal was Neues holen. Deswegen, wir holen eigentlich alle ab, die, sag mal, die wirklich Messtechnik brauchen. Und das wird immer mehr. Das merken wir auch immer auch. Gibt ja auch teilweise Leute, die jetzt, sag ich mal, Lampen sich holen, die mit CO2 noch laufen und dies und das, wo man extra nicht CO2 noch in ein geschlossenes System einbringt. Obwohl 90% der Hunkhörer keine geschlossenen Systeme haben. Du hast immer zu und Abluft, ne? Dann kannst du teilweise auch mit Säuren und so weiter arbeiten, wo sich einfach CO2 nachts bildet in gewissen Stößen. Aber egal. Lange Rede, gar keinen Sinn. Die mehr und mehr Technik zieht halt den Homegrow definitiv ein, ne? Mhm. War jetzt nicht diese erste Welle, um auf die Frage mal wirklich zurückzukommen. Aber wir haben halt, sag ich mal, viele Märkte, die wir halt bedienen können halt, ne? Und das Thema dieses, diese neue Landwirtschaft, ne? Zum Beispiel mit diesem Hydrosystem. Mhm. Machen wir uns nichts vor. Also die Böden werden immer toxischer. Wasser wird immer mehr fast eine Mangelware. Irgendwann wird es eine Mangelware. Also dementsprechend teuer im Bezug und auch in der Aufbereitung. Für die neue Landwirtschaft, die in 15 oder 15 Jahren Standard sein wird, sind wir halt auch schon quasi vorbereitet, weil wir halt global halt agieren.
Ne? Also seid ihr schon überall vertreten, sag ich mal. In Deutschland, genau, ist jetzt eine kleine Nische bis jetzt, aber sag mal so, weltweit seid ihr schon sehr aktiv dann, ne?
Ja, ja, wir haben Länder, da ist halt nur Landwirtschaft. Also hast dann wirklich zum Beispiel unseren Pulsmeter, mit dem du EC und Feuchtigkeit in der Wurzelzone messen kannst. Klassisch, wo ist das denn? Ich glaube Spanien, die ganzen Erdbeerenbauern. Ne? Mhm. Wir haben Mexiko, die ganzen Salatanbauer nutzen unsere Controller halt. Ne? Beim Mittleren Osten, da ist ja noch relativ so ein schlüssig, dass die sowas brauchen, die halt nur in geschlossenen Umgebungen, sag ich mal, richtig arbeiten. Die haben viele unsere Controller und unsere Monitors halt, ne? Um das ganze Thema zu überwachen. Weil da viel nur noch mit Hydro gearbeitet wird, weil halt einfach das Thema Düngereinsatz und noch viel wichtiger Wassereinsatz immer teurer wird. Ne? Naja. Die Saudis können auch nicht mehr, sag ich mal, so viel Wasser verschwenden.
Ja, da ist auf jeden Fall schon mal die Frage geklärt, was macht euch aus und was macht euer Preis aus, sag ich mal. Ja, der krasse Unterschied zwischen auch, sag mal, kleineren Marken als ihr, die, wie, ich glaube, Aqua Roots oder ich bin mir gar nicht sicher, wie die auch zu Pens heißen. Irgendwie
so. Ja, es gibt so ein, wir nennen das bei uns immer intern so eine Copycat, die eigentlich so ein bisschen unseren Blauton am Anfang übernommen hat. Und
so, ja, irgendwie so hat Gibbel, da habe ich schon mal gesehen, aber da habe ich, ich weiß nicht genau, wie der Pen heißt da. Aber ihr seid, warum ist der Unterschied so da? Oder Aqua, irgendwie sowas, genau.
Kann sein, ja.
Ja, wollen wir auch gar nicht, aber darum geht es ja. Aber wichtig ist halt die Frage so, jetzt wissen wir auf jeden Fall, oder die Zuhörer wissen jetzt auf jeden Fall, warum ihr denn, oder warum euer Preis gerechtfertigt ist, warum ihr so gut seid, sag ich mal, ne? Warum das Gerät wirklich diesen Preis wert ist und was sie damit machen und was die Kunden oder die Käufer damit machen können, wirklich, ne?
Ja, ich sag mal, es ist halt kein White-Label-Produkt, halt, ne? Das ist viel, sag ich mal, Entwicklung, Technik dahinter, zertifizierte Lieferanten, die wir auch haben. Wir haben halt so, ja, um einfach mal eine Zahl zu nennen, wir haben 0,5% Retouren global und davon machen wir 50% aus Kulanz.
Ja, das ist schon, ja.
Es gibt andere Hersteller, wenn da zum Beispiel ein Shop sagt, oh, der Pen ist kaputt, dann sagt er so, ja, ich will das gar nicht weiter wissen. Ich habe auch gar keinen technischen Service, ich schicke dir 3 neue.
Ja, also, genau,
ja. Ist eigentlich schon, da muss man, wir haben halt wirklich so einen Support, ne? Das ist auch manchmal dann, wenn was ist, nervig für die Leute, weil die dann erstmal uns schreiben müssen, Fotos und Videos schicken. Das ist nicht, weil wir denen nicht glauben, sondern einfach, weil wir die Fälle auch aufnehmen wollen. Ne? Wir wollen ja zum Beispiel, wenn wir zum Beispiel, ich sag mal, 3-mal eine identische Meldung innerhalb von 2 Wochen haben, zum Beispiel bezüglich einem pH-Pen, dann wissen wir, okay, wir müssen irgendwas überprüfen, irgendwas stimmt hier nicht, ne? Mhm. So was halt, ne? Ja,
cool. Und wie,
aber Sebastian, eine wie? Frage.
Gerne.
Achso, ja, mach du es.
Achso, ja, gut, ich kann auch. Die Pflege, wie hoch ist der Pflegeaufwand, sag ich mal, wirklich von diesen Pennen? Also mit Kalibrieren und so, ist das auch kostenintensiv oder so? Oder ist das dann, sag ich mal, minimal nur noch das Ganze?
Ich sag mal, wenn man von vornherein richtig durchzieht, ist natürlich dann, wie soll man sagen, da ist manchmal der Pflegeroutine drin und das bezieht sich immer nur auf diese pH-Sonde. Ne? Mhm. Da ist halt wichtig, klar, wir haben so kleine Schwämmchen zum Beispiel in der Kappe, so ganz, ganz kleine schwarze Schwämmchen. Da müssen halt so 1-2 Tropfen von dieser Kaliumchloridlösung immer drin sein halt. Ne? Mhm. Mehr brauchst du auch nicht, weil es geht einfach darum, dass wirklich so, ich sag mal, das Ende von dem Sensor oder quasi dieses runde Endteil einfach nur benetzt ist. Ne? Das Thema Kalibrieren ist dann auch so eine Sache, wie macht man es? Ne? Also natürlich würde es ja, wir haben jetzt keine Pinnchen oder so, die wir mitliefern. Wir haben teilweise so Reinigungsstationen in den Growshops selbst, ne, oder auch so für Kalibrierungsflüssigkeit. Aber zwar auch so einfach ein Gefäß nehmen, wo gerade, ich sag mal, der Pen so reinpasst vom Durchmesser, ne, halb voll machen und dann durcharbeiten. Und nicht, das ist eine ganz wichtige Sache, weil da passiert natürlich öfters nicht die pH-7 oder pH-4-Lösung dann wieder zurück in die Flasche kippen. Mhm. Weil je nachdem, wenn dann wirklich irgendwas an diesem Pen ist, dann entsteht da so nach und nach eine Kontaminierung, sag ich mal, in der Flüssigkeit selbst, in der Säure halt. Ne? Genau, Thema kostenaufwendig. Ja, also definitiv verursacht Kosten, muss man jetzt da sagen. Ne? Wir haben werkseitig mal mitgeliefert, so kleine Tütchen, wo die Lösungen mit drin sind. Ne? Allerdings empfehlen wir schon den Leuten, wenn sie wirklich kontinuierlich die Messgeräte nutzen, in dem Fall die pH-Sensorik, dass auf jeden Fall, sag ich mal, so 250 oder 500 Milliliter Flaschen sich holen, weil der einfach viel, viel günstiger ist. Also immer nur bedarfsgezogen so 50 Milliliter sich holt. Ne? Ja, weil bei richtiger Handhabung hält das Zeugs ewig. Ne? Und ich sag mal, bei oft, oder wie soll man sagen, häufiger Anwendung des Pens, ist es auch dann irgendwann aufgebraucht hat. Also das heißt, man kommt nie in den Fall rein, wo man abgelaufene Kaliumchlorid-Lösung hat. Kann halt kontaminiert sein, wenn man wieder zurückkippt. Halt,
ja, okay, ne? Ja.
Und weil gerade bei dem KCL würde ich das gar nicht empfehlen, weil da sind wirklich ein, zwei Tröpfchen, ne, in diesen kleinen Schwamm in der Kappe und fertig. Ne? Gut ist halt. Ne? Aber klar, entstehen auf jeden Fall Kosten. Ne? Was man ganz klar sagen muss für die Zuhörer, die wir hier haben, die Blue Lab auch besser kennen, halt, jetzt muss man überlegen, wir haben ja einen pH-Pen, ja, das muss man auch ganz offen und ehrlich sagen, der kostet, also empfohlener Verkaufspreis, glaube ich, 134 Euro. Ja, das ist schon mal eine Nummer für einen reinen pH-Pen. Mhm. Ne? Das ist richtig, also das ist schon eine krasse Ansage eigentlich. So, deswegen haben wir da auch zum Beispiel den One-Pen direkt schon, okay, man kann den Kopf austauschen. Bei einem pH-Pen kannst du das nicht. Naja, also da muss man eigentlich sagen, von der Logik her, ne, müssen nach anderthalb bis zwei Jahren ja auch diese Sonde aufgebraucht sein.
Ja.
Einfach so, ne, von dem, was wir so technisch wissen, auch wenn Leute den 3 oder 5 Jahre nutzen und immer noch gegenprüfen, zum Beispiel mit einem Neugerät und sagen, passt alles, ja. Das Ding ist aber, wir kommen in einen Bereich rein, wie soll ich sagen, ohne Pflege, sag ich mal, musst du ja im Endeffekt eine neue Sonde kaufen. Sondern jetzt komme ich auf diesen pH-Pen, vielleicht so ein bisschen das Negative zu sagen, was wir da haben. Ja, das war das Erste, was ich mir auch überlegt habe, so, boah, wieso haben wir sowas eigentlich? Was meinst du, was das meistverkaufte Produkt ist?
Ne, der pH-Pen wahrscheinlich.
Ja, also ne, erklär mal irgendeinem, der das Unternehmen führt und mit für die Zahlen verantwortlich ist und will, dass die Bank immer happy ist, ja. Nee, das Produkt, das ist im Endeffekt schwierig, aber das ist nicht schwierig. Also die Leute holen sich wirklich so ein pH-Pen und steigen irgendwann auf den One-Pen um.
Ja,
ja. Ja, was wir aber da schon ein bisschen erkannt haben, kann ich ein bisschen teasern. Wir werden nächstes Jahr mit einer neuen Variante des pH-Pens kommen. Ich kann jetzt nicht genau sagen, was wir machen werden, aber mit dem, was ich zuvor ja erzählt habe, lässt sich das relativ leicht darauf zurückschließen. Ne?
Ihr wisst Bescheid.
Ja, genau.
Ja. Jetzt hab ich da noch eine Frage.
Ja, aber warte ganz kurz, na, wenn wir bei dem Sand, weil aber ich kann, muss mir mehrere Sticks bei euch kaufen oder gibt's, ich kaufe mir einen und habe alles?
Ja, also die Frage direkt so zu beantworten, ich empfehle den Leuten immer direkt einen One-Pen. Das ist eben diese 280-Euro-Lösung. Ne? Aber du hast halt pH, EC und Temperatur. Und das Gute ist halt, du kannst den Kopf austauschen, wenn die pH-Sonde irgendwann nachgibt. Ne? Und noch viel besser ist, das Ding hat eine App. Ne? Das ist ja bei uns auch momentan seit 2 Jahren das so ein neues Ding, dass halt wir eine App haben, eine Cloud und alles. Und du kannst halt deine Daten sehr gut aufzeichnen. Das heißt, du kannst dann zum Beispiel deinen Train benennen, deinen einzigen genetischen Zelt benennen, egal was im Endeffekt. Ne? Und hast ein gutes Track and Trace nachher, um zum Beispiel mit dem EC ein bisschen zu pushen. Genau. Ja, aber wir haben für alles auch eine Einzellösung, muss man dazu sagen. Es gibt Leute, die haben wirklich, die halt keine App haben wollen.
Gibt es auch noch, ja.
Ja, und man muss ja im Endeffekt sagen, das Ding sendet ja auch nur irgendwelche Werte, wenn du dich da als User anmeldest. Das heißt, wenn du niemals dich als User anmeldest und sagst, das ist mein Gerät, werden ja auch keine Daten aufgezeichnet. Also schon auf dem kleinen Teil selbst, ja, aber werden ja nirgendwo hingesendet. Also deswegen sage ich selbst allen Leuten, die immer noch zum Kombometer greifen, das ist halt wirklich dann, wie ich sag, so dieses Baustellengerät, was wir haben, ne, wo die Sonden an so einem Kabel sind und so ein viereckiger, fetter Klotz das ist, ne, den sage ich auch, man nimmt den One-Pen, ist doch viel einfacher, ne. Ja. Und wir haben für alles eine Einzellösung, aber die Kombigeräte ist eigentlich da, wo wir Leute so ein bisschen hinberaten. Weil
ich kenne das Teil, das du gerade gesagt hast, tatsächlich.
Den Kombometer?
Ja. Und zwar, ich hatte ein Hobby, Kois, und habe mir auch sehr viel drüber angeschaut. Und da sind halt auch die Tierärzte oder sowas, die haben die meistens. Weil die hängen die Sonden dann ins Wasser und dann wissen halt eben auch, was pH, KH und alles am Start ist.
Ja, also das ist das Ding, witzigerweise haben wir auch, ich glaube, in einer Referenz auf unserer Seite sogar auch einen Koi-Züchter mit angegeben, ne?
Ja, die ist überall vertreten, ne? Wie du sagtest, überall in jedem Bereich, irgendwie, wo mit Wasser zu tun ist, seid ihr da.
Ja, auf jeden Fall. Also, wie gesagt, Brauerei war neulich erst so ein Thema, weil ich komme aus der Region, da sind da halt direkt 3 Brauereien halt, ne? Und da war
ach, einfach.
Wir so
auch.
Ne? Ja, sehr gut. Du kommst wahrscheinlich aus Bayern, ne?
Ja.
Ja, und das Ding ist, das war dann auch so ein Thema, weil die müssen halt auch da einen pH-Wert messen, ne? Gibt auch andere, ich sag mal zum Beispiel, was wir bei uns intern Water Treatment nennen, also wirklich Wasseraufbereitung, ne? Die müssen auch pH und EC messen, ne? Das sind also Sachen, wir haben ja sogar sogenannte Inline-Sensoren. Das heißt, die kannst du in der Leitung verbauen. Die musst du nicht dann irgendwie irgendwo reinhängen oder so, sondern wirklich, die sind in der Leitung verbaut. Man auch mit einem WLAN-Sender halt, ne, dass du komplett alles ablesen kannst. Und gerade, ich sag mal, okay, für so ein Wasser.
Aber da wird es schwierig mit dem Kalibrieren dann.
Du musst das auch neu machen. Also, du kannst ja quasi, wir haben dann auch so Tubes, die du mit einsetzen kannst halt. Ne? Du kannst natürlich auch einmal, sag ich mal, in der Leitung mit rausziehen. Das geht auf jeden Fall schon halt. Ne? Man muss aber sagen, da ist nochmal eine andere Sensorik verarbeitet, ähnlich wie beim pH-Controller, die halt nochmal viel, viel, viel robuster ist halt. Ne? Und auch viel mehr, sag ich mal, Druck auch ausgelegt ist. Genau.
Also ich hänge immer noch bei dem OnePen. Der hat mich jetzt begeistert. Ich brauche den. Und der Geld
ja, ich bin jetzt am Überlegen, ob ich mir nicht den Pen für 50 Euro dann auf Amazon spare.
Ja, ist wie gesagt,
sondern gleich dann dazu einfach raten. Dann.
Also im Endeffekt, das Ding ist, wir haben ja wirklich das Szenario, was ich eben so sagte, so die Leute landen komischerweise sowieso bei uns dann irgendwann. Ne? Also deswegen, ich will jetzt nicht den Leuten sagen, so, hey, du musst dir das und das von Blue Lab kaufen, aber wenn mich Leute zum wirklich nach einem pH-Pen fragen von Blue Lab, dann sage ich, hol direkt den OnePen.
Das ist so, wie wenn man jetzt vergleicht würde, ihr seid wie Apple sozusagen, vom Handy mäßig so. Also so mal von, du hast jetzt so ein No-Name-Handy, Gigaset oder was kannst du nehmen, das funktioniert auch, aber am Ende landest du bei Apple oder so oder bei Samsung jetzt von mir aus oder so, bei den hochwertigen, weil du weißt, da ist mehr Qualität hinter, das funktioniert wirklich besser so.
Ja, also im Endeffekt, wir werden auch so ein bisschen, das war für mich schockierend, wo ich an einem Grow-Shop war und auch so ein bisschen Marktforschung betrieben habe, ne? Auch das Thema so, ne, wie ist die Nachfrage nach Blue Lab, nach Messgeräten und so. Und dann sagte einer nicht, wir wären der Mercedes unter Messgeräten, sondern der Bugatti.
Ja,
oder dann auch so, war ich erstmal ein bisschen geschockt, weil ich sag so, ich will nicht für irgendwie, also wir wollen nicht der Bugatti sein, klar, wir wollen ein guter Standard sein halt, ne? Und bei vielen Leuten ist halt klar, da steckt halt viel Erfahrung dahinter, ne? Das ist nicht made in China und wir haben gutes Engineering halt, ne? Man sieht da bei uns auf der Seite, kann man sich viel angucken, wir haben Growbooks, dies, das, und die sind halt keine Marketing-Tricks, ne? Da muss man dazu sagen. Marketing wissen wir uns nicht finden. Ich glaube, da hat Apple ein stärkeres Marketing.
Ja, wahrscheinlich.
Und weil bei uns auch ein Thema ist und mag dann auch vielleicht nachher in der heutigen Zeit sowieso, wo man auf den Preis achten muss, vielen egal sein. Aber wir machen auch wirklich sehr, sehr viel sinnvolle soziale Dinge halt. Ne? Unabhängig zum Beispiel, wer jetzt auch gesehen hat, wir haben ja eine Produktion, das ist gemietet halt, ne? Das Gebäude, da ist jetzt auch zum Beispiel, ja, mal beantragt, Solar drauf zu bekommen. Ne? Einfach, sag ich mal, Energie, sag ich mal, ja, wirtschaftlicher nicht, aber sag ich mal, nachhaltiger zu.
Nachhaltig, genau. Ja. Der grüne Fußabdruck auf der Welt.
Genau.
Ja.
Ja. Wie gesagt, ist vielen Leuten auch nicht egal.
Jetzt, wenn ich blutiger Anfänger bin und komme zu euch, was würdet ihr mir empfehlen für ein Gerät von euch? Also wenn du sagst so, okay, pass auf, du willst anfangen, welches Gerät von euch würdest du mir empfehlen als Anfänger?
Ja, ich würde es ein bisschen, sag ich mal, auf die Anbaumethodik auslegen. Also jetzt zum Beispiel, klassisch würde ich schon demjenigen, der mineralisch arbeitet und egal ob Erde, Koko gemischt oder nur Koko, ne, oder Steinwolle, den würde ich schon für Nährlösung und für Drain halt unseren OnePen empfehlen. Für Leute, die ein RDWC, also rezirkulierendes System haben, ganz klar den Guardian. Ne? Weil dann sind wir jetzt auch nicht mehr bei so einem riesen, sag mal, preislichen Sprung und man hat eine komplette Überwachung halt. Ne? Weil das System hängst du halt wirklich komplett rein, ne, und du kannst Alarm, alles mögliche einstellen.
Hast du eine dauerhafte Überwachung, musst du nicht jedes Mal hingehen und den Pen reinhalten, gucken, wie bin ich jetzt gerade, sondern du weißt einfach immer Bescheid, das Ding sagt dir immer ein Handy per App oder was, sagt dir der Bescheid, jetzt ist nichts in Ordnung, jetzt guck mal schnell nach sozusagen. Ja.
Und genau, ja. Ja, wir haben halt unterschiedlich, sagen wir auch, die Anforderungen der Leute halt. Was schon ein Quatsch ist, also meiner Meinung nach, wenn man nachher irgendwie bei 3-4 Geräten oder so landet, weil dafür haben wir mittlerweile ja diese Kombi-Geräte. Ja. Ne? Wir haben halt dennoch Leute, wie soll man sagen, man sagt ja eigentlich so, und ich bin ja ein bisschen alte Schule halt, ne? Wo man sagt, so, wenn du weißt, was du vorne drin hattest, wenn du weißt, was hinten rauskommt, dann musst du dazwischen nichts messen. Ne? Ist aber auch Quatsch. Also nicht, das stimmt nicht 100%. Das ist einfach meine, ich sag mal, altmodische Einstellung, würde ich vielleicht sagen. Ne? Aber sind wir auch mal ganz gut mitgefahren. Wir haben Leute zum Beispiel auch, die haben den OnePen, holen sie noch den Pulsmeter, das ist quasi diese A2, wie soll man sagen, zwei Gaben. Ja. Wie sagt man denn richtig auf Deutsch? Wenn du, wie heißen diese Spitzen an der Gabel? War gerade in die Runde. Das hat bestimmt einen Namen.
Zinken, vielleicht Zinken.
Ja, diese zwei zinkige Gabel, jetzt, ich hab doch mal zinkig gefällt, aber scheißegal. Damit wird dann halt mal Feuchtigkeit, EC und Temperatur in der Wurzelzone gemessen. Ne? Und ich sag's dir, wenn du eigentlich den EC weißt, den du oben reinkippst und den hier unten rauskommst, kann man da doch relativ gut ableiten. Man kann sich auch zum Beispiel, ich sag mal, Substrat noch mit Wasser mischen, dies, das, ne, und das da ableiten, mathematisch halt. Da gibt es immer so alte Schule-Tricks. Gibt auch Leute, die wollen das alles komplett haben. Ne? Die wollen das wirklich dann auch in der App, weil das natürlich alles in die App zusammenläuft. Halt, ja. Ne? Wollen die ganzen Daten haben, ne? Das heißt komplett halt. Ne? Deswegen haben wir das auch verstanden, dass gerade so Substratsensorik, ne, haben wir so nicht, also nur den Pulsmeter, den du halt reinstichst. Ne? Und der ist eigentlich zum Beispiel dafür gedacht, nimm mal einen klassischen Erdbeerenbau, Da ist ein Ziel, EC-Range ist vorgegeben. Ich sage jetzt mal einfach 1,8 bis 2,2, ja. Und ich steche nur mit dem Ding in den Kokoblock rein. Und da ist eine grüne oder rote Lampe, die leuchtet, ja. Weil ich sage, das ist so ein Baustellengerät. Ne? Und dann sehen die einfach nur, passt der EC oder passt der nicht. Wenn er nicht passt, kommt so ein gelbes Fähnchen dran. Da heißt der nächste Andackel, guckt halt, ist die Bewässerungsanlage top, ne? Ist der irgendwie Ablauf nicht korrekt, dies, das, ne?
Ja.
Genau, beim Homegrower selbst, boah, wie soll ich das sagen, ohne dass komisch klingt. Also die Leute bauen sich zu Hause auch ein richtiges Raumschiff. Also dieses Thema
Crop, ja, man wird immer mehr. Es wird immer genau, mehr.
Also Thema Crop Steering für einen Homegrower haben wir jetzt noch nicht. Sei ganz klar halt, ne? Wir sind aber definitiv auch da dran, zum Beispiel so einen Substratsensor zu haben, der dauerhaft drin ist. Mhm. Ne? Und da muss man auch ganz klar sagen, das ist ja auch immer dann nur ein Vergleichswert. Das heißt, in einer gewissen Anordnung, nehmen wir jetzt einfach mal 100 Pflanzen, ja, knallst du 4 von diesen Sensoren rein und dann leitest du daraus einen Wert ab. Das werden wir aber nicht die Ersten, die das schon machen. Deswegen gehen wir halt jetzt so ein bisschen weiter und wollen noch so ein, kann ich jetzt leider nicht teasern, ne? Also ein, zwei andere Gimmicks damit einbauen, ja, mhm. Wo ich sage so, okay, dann macht das Ding eigentlich komplett Sinn. Ne? Und dann kann man wirklich sagen, okay, wenn man jetzt mit Steinwolle, Koko arbeitet, weil alles andere macht dann für meiner Meinung nach gar keinen Sinn mehr, ne? Wenn man wirklich so viel Technik reinballert, dass man wirklich dann saubere Kontrollwerte hat und eigentlich nur hinten, ich sag mal, ne, so in eine Wurzelzone gemessen wird und sagt, oh, ich brauche wieder. Ne? Das ist dann klassisch, wenn diese Pflanzen immer so unter Dauerstrom stehen. Ne? Ihr kennt ja wahrscheinlich auch die Videos so aus den Facilities oder von Leuten, die Crop-Steering zu Hause machen, die Pflanzen sind ja nur am Beten. Ne? Das ist ja nicht einmal ein natürlicher Prozess, der wird aber runtergehen und sich dann wieder aufstellt. Die sind auf Dauerstrom. Halt. Ja. Das heißt, die kriegen immer so kleine Shots verpasst. Ne?
Auf Steroide gehen immer ab.
Ja, das ist, ja, ja, die machen halt wirklich, sagen wir mal, einen Sprint auf einer Marathonbasis. Halt, ja. Ne? Funktioniert ja auch alles. Ne? Das ist ganz klar. Ne? Je nach Genetik halt funktioniert das sogar sehr gut und je nach Genetik gar nicht halt. Ne? Ja. Auch ganz klar sagen. Also macht nicht jede Genetik mit.
Aber was ist denn für so zwischen Dünger? Es gibt ja zwischen Advanced Nutrients, die haben mal diese pH Perfect Technologie drin.
Ja.
Die brauchst du ja eigentlich gar keinen pH-Wert.
Ja, man muss so sagen, diese pH-Balancer, ne? Ja. Also ich habe ja früher witzigerweise auch bei Advanced Nutrients gearbeitet, hab da Nord- und Zentraleuropa gemacht. Das Ding ist, es gibt zum Beispiel genau diese, man nennt es immer Balancer. Das heißt, sag ich mal, auf ein Ziel-EC, ne, unter der Voraussetzung von Beimischung von Wasser, und jetzt ist immer die Frage, wie hart darf das Wasser sein, oder soll es Osmosewasser sein, ne, ist dann quasi immer irgendeine gewisse Range von einem pH gesichert. Funktioniert definitiv bei vielen Produkten. Gibt ja auch extra so Zusatzprodukte, um einfach zum Beispiel ein Reservoir, ich nehme jetzt mal ein Beispiel, 600 Liter, ne, wird über 5 Tage ausgeschüttet werden soll, dass man sagt so, yo, ich will nicht diesen extremen pH-Peak haben, ne, dass, weil ich sag mal, wirklich so 0,1, 0,2 pro Tag hochgeht. Ne. Sondern man nachher sagt, okay, ich komme dann immer noch so raus, dass die Nährstoffe verfügbar sind, also 6,2 in dem Fall, wenn man jetzt auf Erde anbauen würde. Und ja, funktioniert sowas, ne? Aber ich kenne auch viele Leute, die halt auch genau mit den Produkten arbeiten, trotzdem Messgerät haben. Weil die halt natürlich sagen, nee, ich will das ganz genau haben und passe dann mit meinem pH-Minus das mal an. Jetzt zum Beispiel rezirkulierende Systeme oder hydroponische Anbau mit Steinwoll, Coco halt, ne? Die sagen so, nein, ich will das auf jeden Fall auf 6,1 haben, weil die Pflanze habe ich vorher auch mit 6,1 gerockt, jetzt sind wir mit pH, ne?
Mhm.
Das muss so, ne? Und ja, also deswegen nichts gegen die Brand oder Produkt an sich, aber das ist immer die Frage so, wenn Leute richtig, richtig professionell arbeiten, haben die immer noch
Messgeräte. Weil da bin ich ganz ehrlich, ich habe ja dieses 20 € pH-Messgerät und ich habe jetzt die Advanced Nutrients ja angesetzt oder angebaut.
Jo.
Und ich hatte da auch immer einen pH-Wert mal mit diesem Messgerät mal gemessen. Ich habe es aber auch nicht gepflegt tatsächlich. Ich habe es einfach nur in den Wasser mal reingedrückt, sauber gemacht, in so eine destillierten Wasser einfach reingetunkt, die Sonne sauber gemacht, damit fertig ist das Thema.
Ja.
Ich habe immer noch mit pH-Minus gearbeitet, weil ich dachte immer, ah, der wird immer ein bisschen höher angezeigt, gehabt, um mal runterzukommen. Tatsächlich, aber ob das an einem Messgerät, wahrscheinlich lag es auch am Messgerät, weil das Ding ist ja wirklich so ein 17-Euro-Ding gewesen, nie kalibriert.
Ja, aber dann kann das sein. Ja. Kann das wirklich sein.
Ja, ich kenne das.
Aber ich kenne halt wirklich viele, die auch
zum Beispiel... Das fühlt sich so billig an, gell?
Ja, ja, die sind gefallen. Der ist sogar mal reingefallen ins Wasser und das habe ich rausgehört, funktioniert noch immer. Wie auch immer, ja, tatsächlich, war echt überrascht.
Das ist schon echt überraschend. Weil das ist ja immer, was ich sagte, wir haben dann eher so Baustellenwerkzeuge, wo du sagst, das ist dann so auch, blödes Beispiel, ein Bunpen, ja, den haben wir bewusst mal, sagen wir, einen gewissen Zeitraum in den Tank gepackt, ne, mitten in der Nährlösung, 2 Tage gewartet und dann haben wir raus und dann gemacht, der funktioniert halt. Ne. Das kannst du eigentlich nicht mit jedem anderen Gerät, weil teilweise haben diese Halbschalentechnik, ne, dann läuft er direkt in die ganze Elektronik, sag ich mal, auch die Nährlösung rein. Ne. Das heißt, bei uns kannst du ruhig so Sachen auch einfach ja oben drauf schwimmen lassen. Also sollte man natürlich jetzt nicht dauerhaft machen, aber das siehst du öfters auch im Internet, oder Entschuldigung, wenn ich mal Internet sage, wie so ein alter Opa beim Social Media. Ne. Das ist halt wirklich so, Leute, die lassen einfach ihre Pens da drin rumschwimmen, so ne, für die Videos oder Fotos, die machen. Geht halt auch alles, ne? Klar. Ja.
Was war eigentlich mal das verrückteste, also der verrückteste Einsatz, von dem du gehört hast, von euren Geräten?
Wow.
Ist da irgendwas?
Den verrücktesten, also ich war erstmal überrascht mit dieser Koi-Geschichte, war aber einfach nur, weil ich keine Ahnung hatte, muss man dazu sagen. Also, ne? Ich hatte neulich selbst einen physischen Einsatz, da bin ich an die holländische Grenze gefahren und da waren 40.000 Salate im NFT-System Und da war halt so für mich jetzt, genau, das war vielleicht für mich das Verrückteste, weil eigentlich ist ja Landwirtschaft jetzt nichts Außergewöhnliches, ne, für Blue Lab. Wenn man überlegt, dass ich jetzt natürlich nur mit, ja, dem klassischen Homegrower spreche oder Cannabis Social Clubs, ne, war es dann für mich schon zu sehen, oder krass zu sehen, wie ich sag mal, wie soll man das denn jetzt sauber sagen? Ja, wie rau halt mit unseren Sachen umgegangen wird, ne? Ich komme teilweise in die Clubs, da ist dann alles schön. Hat
dein Herz geblutet.
Nee, nee, das noch nicht mal so, aber das war dann für mich so erstmal bestätigen, ja, das funktioniert, ne, und ist auch für die Landwirtschaft. Aber teilweise wurde da auch über anderthalb Jahre zum Beispiel jetzt nicht kalibriert, ne, und hat immer noch funktioniert. Oh. Ja, muss man sagen, also, ne, die aber auch alles missachtet haben. Die haben halt quasi dann Controller, 40.000 Salate, wie gesagt, haben im System, teilweise bis 80.000, ne? Und haben dann so zwei Tanks, einmal 5.000 und 7.000 Liter, ja, mit Brunnenwasser, ohne Umweltpumpe, ohne Spülstein. Ja, jetzt kommt es, ja. Und da kippt halt aus von der Zisterne halt, sag ich mal, so alle zwei Stunden nochmal so 200 Liter rein halt, ne? Und da habe ich auch so gefragt, so, wie wird denn hier, ob die Nährlösung verwirbelt? Und der sagt so, was ist mit dir, Junge, wie verwirbelt?
Was ist mit dir, Junge?
Ja, wirklich so, war witzig halt auch, ne? Und er sagte, da stößt alle zwei Stunden genug Wasser rein, da ist das verwirbelt. Dann habe ich auch schon gesehen, so der Mitarbeiter, ja, ne, wir haben trotzdem so einen komischen Film unten am Boden vom Tank. Aber naja, wie gesagt, damals das Thema halt, durch ein Gewitter sind halt zwei Pumpen ausgefallen. Und dann bin ich mal da hingefahren, erstens mal, um was zu lernen. Ne, das war für mich doch mega interessant. Aber auch zu sehen, in welcher Umgebung halt die Geräte genutzt wurden. Weil die waren jetzt wirklich kein Vergleich zu dem, was ich vom Homegrower kenne, der halt sagt so, boah, ich habe Geld für mein Instrument ausgegeben. Mhm. Oder der Club, der halt wirklich komplett 100% sauber arbeitet, wirklich vom Fußboden essen kannst. Halt. Mhm. Das war für mich so das Wildeste. Ne? Ja, muss ich ehrlich sagen. So. Ansonsten, Wildeste ist immer so Feedback von den Leuten, was dazu kommt, weil jetzt ist ja legal, ne? Jetzt darf man auch drüber reden. Ähnlich wie, dass ich Aussagen erzähle, die ich vor 20 Jahren gemacht habe, da habe ich jetzt nicht mehr so eine Scheu vor. Mhm. Und wir hatten einen, der hat sich gemeldet, der hat unseren pH-Controller, also der hat eine eingebaute Peristaltikpumpe, eine kleine 120 Milliliter, macht die in der Minute, wo halt mit Phosphorsäure einfach der pH runtergedrückt wird. Ne? Und das Ding war 11 Jahre im Einsatz, ohne jeglichen Austausch von irgendwelchen Ersatz- oder Verschleißteilen. Und wir haben wirklich Teile, die nennen wir Verschleißteile, wie so eine Abdeckung, keine Ahnung, ne, ein Schlauch oder so. Und das Ding lief immer noch, tadelfrei halt, ne. Das war für mich halt relativ wild, so ein Feedback zu bekommen. Ja. Und dann haben wir jetzt auch so zum Beispiel mit den Trunchen, diesen EC-Stab, ne, also dieses längliche Teil mit der ja, LED-Anzeige, die dann blinkt, haben auch Leute irgendwie, die 8 oder 12 Jahre das Ding in Gebrauch haben. Ne? Dann siehst du aber auch, ne, da ist nichts mehr von der Schrift von Blue Lab zu erkennen, aber vorne funktioniert da alles.
Warum soll funktioniert noch? Ja.
Ja, und sonst wild richtig, ja, das ist für mich dann relativ, waren für mich jetzt so Extreme halt, ne? Also wild kann ich sagen, ist relativ entspannt eigentlich.
Mhm.
Ja. Also jetzt gerade so die neuen Märkte, die ich angehe, weil ich ja nur so cannabismäßig orientiert bin, ja, das ist jetzt interessant, so Brauereien und sowas, ne? Weil das andere Gespräche sind. Ja.
Mhm.
Aber Entschuldigung, da wollte einer was sagen.
Ja, und zwar, also, ihr bekommt ja öfters so Anfragen, das funktioniert nicht und das funktioniert nicht. Sieht man da, ja, Anfängerfehler hört sich jetzt vielleicht blöd an, aber gibt es da immer einen wiederkehrenden Fehler, wo ihr sagt, ah, okay, der hat das und das nicht richtig gemacht?
Ja, starten Sie den PC mal neu.
Ja, witzigerweise, also ich mache ja quasi auch so den deutschen Support, ne, oder ich sage mal den Community-Support, das heißt, Leute schreiben mir dieses Instagram an oder wenn die den Support zum Beispiel anschreiben, wird es mir weitergeleitet. In der Regel ist es immer das Gleiche halt, dass wirklich die Handhabung und Pflege von den pH-Pens, das ist eigentlich ein Riesenthema. Das ist ein Riesenthema eigentlich, muss man ganz klar sagen. Wir haben sogar Leute, die ihren mit bester Absicht, muss man dazu sagen, die haben ja nichts Böses im Sinn oder wollen ihr investiertes Geld irgendwie schrotten. Aber die packen zum Beispiel, sag ich mal, destilliertes Wasser in diesen kleinen Schwamm, von dem ich eben gesprochen habe, der in der Kappe von dem pH-Pen ist. Da tötet sofort den Sensor halt.
Also habe ich immer alles falsch gemacht mit meinem pH-Stift, den ich hier destillierten Wasser gereinigt habe.
Aber das Ding, man muss ganz einfach sagen, diese Sensorik, die ist ja darauf ausgelegt, sag ich mal, Ionen wahrzunehmen. Ich sage da bewusst so wahrzunehmen. Ne? Die Messung erfolgt dann nachher in dem Pen selbst. Wenn da keine sind, dann zerstört das halt die Oberfläche von dieser Membran, von der wir die ganze Zeit sprechen. Und ja, so ein Pen ist dann eigentlich komplett hin.
Ja.
Ja, also es ist wirklich Handhabung von den Pens, wenn wir jetzt wirklich in diesem pH-Bereich sind, ne? Das ist eigentlich das meiste, was wir immer auf dem Tisch haben. Ne? Und wo dann auch die, ja, teilweise die Grow-Shops, das will ich jetzt demnächst ein bisschen, wie soll man sagen, aktiver umsetzen, dass ich die halt alle schule, ne? Will ich ganz klar machen, wie kalibriert, gereinigt wird, dies, das, ne? Weil wir ja nicht einfach wie andere, ich sag mal, einfach drei Pencil hinterher schicken, sondern
ja, sagen, genau.
Ja, eigentlich ist da irgendwas nicht richtig, glaube ich. Ja.
Also im Prinzip, die Leute, die kaufen sich euren Pen, aber, oder die sind nicht so informiert, wie pflege ich diesen Pen eigentlich? Was muss ich wirklich beachten?
Ja.
Und damit dieser wirklich funktionstüchtig bleibt tatsächlich, ne? Nicht, dass er kaputt geht so schnell.
Ja, richtig.
Ja, ja, ist ja wirklich Hauptthema. Uninformiert, denke ich, sind die Leute nicht, sondern faul.
Ja.
Also nicht alle zumindest.
Jeder Ding ist, ich glaube, mit destilliertem Wasser, wenn man drüber nachdenkt, ne, das klingt ja erstmal so weg von pH und Sensorik. klingt das nach einer sehr reinlichen Sache, ne?
Ja.
Ja, aber das
habe ich mir auch gedacht. Deswegen habe ich das immer schon reingetunt, das Ding.
Aber ich habe auch Leute, die mich gefragt haben, soll ich das in Isopropanol einlegen und so, ne? Oh. Ja, also, nee, besser nicht.
Besser nicht.
Aber, nee. Das ist immer eine gute. Das ist aber wirklich, da fehlt vielleicht, aber muss man ganz klar auch da ein bisschen selbstkritisch sagen, ne? Vielleicht dann der deutsche Content. Und das ist natürlich das, was wir jetzt demnächst auch machen werden. Produkte, Pflege, Anwendung, alles besser erklären. Halt. Mhm. Wir haben jetzt ein bisschen zögerlich gemacht. Ich sag ganz ehrlich, ich bin ja auch viel im Auto unterwegs, ne? So 50% nur auf der Straße, 50% nur vom Laptop. Momentan müssen wir auch Gas geben, halt, ne? Wir sehen, wir kriegen überall, sag ich mal, einen Fuß in die Tür halt. Ne? Mhm. Und wir haben natürlich auch die letzten 2 Jahre waren ein bisschen zu ruhig, ne? Weil hier aktiv in Deutschland keiner was gemacht hat. Deswegen aber das Thema Content muss jetzt viel, viel mehr kommen, weil das ist ja ganz klar, der im Internet diesen Pen kauft, der macht sich auch im Internet schlau. Das heißt, wir müssen gucken, was wir alles an Content haben, das bei uns auf die Seite kommt. Ne?
Ja.
Logischerweise auf Instagram.
Pflegeanleitung und wie, was genau. Muss ich wirklich beachten, wenn ich so einen Pen habe oder so.
Genau. Ja. Ja. Wir haben auch, ich sag mal, sowas wie Influencer, die teilweise auch Videos darüber machen, halt, oder dann ihren Content mit einbauen. Mhm. Aber das muss ganz klar von der Herstellerseite auch kommen. Ne? Ja. Ganz klar. Ja. Ja.
Schön.
Ja, ich habe zum Beispiel einen guten Kumpel von mir, Grow Empire, weiß nicht, ob er dir was sagt, der Nick. Oh, der ist
ja, hat's mir noch erzählt, ja.
Ja, genau. Und der nutzt ja eure Geräte schon jahrelang. Und deswegen kenne ich ja Bluelab schon sehr, 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 sehr lange. Und er hat gesagt, klar, er hat auch den pH-Pen und dann dazu noch den EC-Pen. Und er tauscht das auch nicht aus, weil die Dinger laufen. Mit der richtigen Pflege laufen die einfach durch.
Ich sag mal, das ist halt ja, wenn man die Sachen pflegt, gut, das beim EC muss man ganz ehrlich auch sagen, da gibt nicht viel zu pflegen, den muss man sauber halten. Ja, weil wenn da jetzt irgendwann mal, ne, gibt ja auch viele Leute, die, das ist jetzt so das neue Hype-Ding, ja, biomineralisch arbeiten, ja. Da ist halt auch das Thema, da hast du halt irgendwann auf Deutsch gesagt SIF vorne auf dem Sensor. Ja. Ja. Und wenn da SIF drauf ist, dann kann auch nichts mehr gemessen werden. So, das ist einfach das einfache Ding halt irgendwie. So ein EC-Ding braucht halt wirklich eigentlich gar keine Wartung. Wir haben ja auch da zum Beispiel keine Kalibrierflüssigkeit, sondern wenn ich immer sage, eine Eichflüssigkeit. Man sagt einfach, okay, auf Hand der, sag mal, ne, auf Basis der Toleranz, die wir halt vorgeben, ne, kommt zum Beispiel bei dieser 277-Lösung 2,8 raus und alles in Happy halt. Ne. Ja, also das ist im Endeffekt nur zum Prüfen, macht das Ding noch, was es soll. Ne. Ja.
Das ist ein guter Tipp mit organisch tatsächlich, weil da hast du recht mit dem SIF. Ne, das hast du halt bei mineralisch nicht so. Dass man, aber ich weiß tatsächlich auch von einem Gerät, da ist in der Gebrauchsanweisung gestanden, dass man da eben bloß ja nicht mit irgendeinem Zewa an der Sonde irgendwie rum hantieren sollte, um da irgendwas sauber zu machen, sondern auch nur halt eben mit klarem Wasser.
Jo. Ja, das hört sich auch sehr gut an. Wir haben so ein Reinigungsset, da ist auch wirklich so ein Lederstreifen, ne, vorne auf so einem, ja, ich sag jetzt mal Reinigungsgerät, ist ja einfach nur ein Kunststoffbügel, wo das Leder drauf gespannt ist. Und da streift man wirklich auch jetzt zum Beispiel beim pH einfach nur ab oder auch beim EC, ne? Also man muss richtig schrubben, muss da keiner.
Weil man ja, sind da nur zwei Metallspitzen, wo dann praktisch die elektrische Leitfähigkeit misst dazwischen, was wie die schnell das von einer nach anderen Seite kommt. Ne?
Genau.
Ja. Ja gut, das ist ja wie beim Wassertank oder so mit dem Biofilm.
Naja, gut.
Das ist ja gleich wie eine Leitung, wenn man dann mehr so eine automatische Bewässerung hat mit über Biosachen oder so, das ist natürlich auch, das smockt alles total schnell zu, ne?
Ja, das sehe ich in den Clubs halt auch. Ne? Manche benutzen das, sag ich mal, auch, sagen wir jetzt mal, biologischen oder organischen Additive halt, ne, weniger als Foliarspray, sondern wirklich dann direkt in der Nährlösung. Das ist beim Hobbygrow ja nicht so ein Thema, weil wenn du eine Bewässerungsanlage hast, ich sag mal gern, da schmockt man sich alles zu halt so, ne, oder man muss halt wirklich mit hochchloriger Säure permanent fahren und noch zwischendurch, einfach die Systeme freizuhalten, ne. Mhm. Ja klar, weil irgendwann entsteht Biofilm beeinträchtigt auch den pH, ne, und das wäre im Endeffekt nichts anderes wie eine Verunreinigung halt, ne.
Mhm.
Ja.
Ja. Also empfiehlst du auch, würdest du empfehlen, dass jeder Homegrower, sag ich mal, seinen pH-Wert misst und seinen EC-Wert? Oder sagst du auch, man kann auch ohne fahren, klar, aber halt um das Beste rauszuholen, musst du das mit.
Ich sag mal so, wenn man jetzt kommt eigentlich ein anderer Faktor hinzu, ne? Weil alle reden immer vom Dünger, von der Pumpe, von dem Messgerät und uiuiui. Die Genetik macht er dort aus. Ne? Und wenn jetzt zum Beispiel ein Grower immer wieder was Neues im Zelt hat und der Wunschfall für mich wäre halt so, ne, einfach, bin ich aber auch wieder ein bisschen altmodisch, man hat halt 1-2 Genetiken, man sammelt seine Erfahrungswerte und dann stellt man die entsprechend ein. Also zu meinen Zeiten, wo ich aktiv noch richtig viel gecrowt habe, gab es Greisinger Labortechnik. Ne? Die gab es auch bis vor 5 Jahren noch, da war doch einfach nur die Marke, die aufgekauft wurde. Und wir haben früher für 600 D-Mark uns ein Gerät geholt und einmal natürlich die Wasserentnahmequelle gemessen, dann die fertige Lösung gemessen und Drain erzeugt und den gemessen halt. Ne? Ja, wir haben aber auch immer die gleichen Sorten angebaut. Ja. Also wir hatten 4 Sorten, ne? Und davon echt ordentlich halt, ne? Und dann wussten wir ganz genau, das sitzt halt, ne? Wenn man heute, ich sag mal, von den ganzen Polybrüten, was jetzt auch negativ sich anhört, aber einfach nur ein Fakt ist, sind Hybride mit Hybride gekreuzt, ne? Da weiß man ja gar nicht, boah, ist das auch so ein Eisenfresser, ne? Wenn man jetzt zum Beispiel so historisch sich die Düngerhersteller anschaut, die hatten früher gar nicht so viel Eisen da drin, ne? Ähnlich wie mit Kalmak halt, weil Wechsel von NDL auf LED, mhm, ne? Also Ding, mehr Calcium, Magnesium wird benötigt, ne? Ist das Thema auch diese ganzen, ich sag jetzt mal, Kali Genetics, die brauchen auf jeden Fall auch viel mehr Eisen. Jetzt, früher wurde zum Teil mehr Eisendünger eingearbeitet, weil der Eisen sich halt schnellstes abbaut. Ne? Das heißt, die Verfügbarkeit war irgendwann nicht mehr gegeben. Jetzt ist es so, weil man weiß, okay, die Sorten brauchen das halt.
Mhm.
Da kommt man wieder dazu halt, wenn man jetzt so einen vorgefertigten Dünger hat, kann man sich das ja nicht aussuchen, außer es ist genug Eisen drin.
Ja, ja.
Und wenn man weiß, boah, das Ding, das frisst viel zu viel, ja, dann kann man halt, sag ich mal, Eisen-Single geben halt, ne? Dass man sagt, okay, da baue ich meine Nährlösung mit ein oder mache einen Single-Shot daraus oder.
Ja.
Ja. War das überhaupt, was war die Frage wieder? Ich triff so manchmal voll ab.
Nee, ob genau, aber die Frage war gewesen, ob du sagen würdest, dass jeder Homebrewer praktisch, also so ein pH oder sag mal auch von Amazon jetzt oder so einen Brauch und nutzen müsste am besten, oder ist das einfach nur so, um so ein Add-on für seine Pflanze, um nochmal das Bessere rauszukitzeln, was man vorher vielleicht ohne diese Messung, ohne diesen perfekten pH-Wert, EC-Wert nicht so rauskriegen würde von Terps und solche Sachen.
Ja, da würde ich sagen, also der Homegrower, der in Deutschland ist und immer wieder neue Sorte im Zelt hat, der tastet sich ja sowieso während des Grows ran, obwohl er nie so eine richtige Auslastung bekommt oder halt eine totale Vergiftung, je nachdem halt. Ne?
Ja.
Und die Leute arbeiten ja teilweise auch so mit 50% der Angabe von einem Dünger und wie auch immer, ne? Das heißt, die würden gar nicht in den Bereich, wie ich es mal, von einer Schwermetallvergiftung reinkommen, die sich in der Frucht einlagert, weil der EC-Wert relativ moderat gehalten wird und abgebaut werden kann an der Pflanze. Ne? Das heißt, der normale Homegrower, der gerade einsteigt, der braucht das meiner Meinung nach nicht. Der natürlich dann von vornherein Vollauslastung der Pflanze haben will, also jeden Peak ausnutzen will und hat sich jetzt keine fingerlangen Burn-Tipps an den Blättern, ja, der sollte auf jeden Fall mit Messtechnik arbeiten. Und da ist die Frage halt, pH ist ja schön und gut, ne? Nährstoffverfügbarkeit, haben wir eben alles schon schön verstanden. Aber die Leute wollen ja auch, wenn sie gerade mineralisch arbeiten, sollten sie schon ihren EC-Wert auch messen.
Ne? Der ist auch ganz definitiv vergessen. Ja.
Genau, weil das ist ja einfach das Ding, ist, wie viel baller ich an Nährstoff da rein. Jetzt kommt aber auch noch Folgendes dazu, was auch mal viele, viele vergessen und übersehen wird. Gerade wenn man jetzt so ein, ich sag mal, eher so ein Commercial Cannabis Fertilizer nimmt in so dicken Säcken, die basieren natürlich alle auf RO, also auf Osmosewasser.
Mhm.
Das heißt also, du fährst erstmal auf EC 0,0 dein Wasser, ja, um dann entsprechend den EC gesteuert, sag ich mal, wieder zu erhöhen.
Ja.
Mit der entsprechenden Nährstoffverfügbarkeit, oder also mit den Nährstoffen, die halt im Dünger drin sind halt. Ne? Das ist halt nochmal ein ganz anderes Thema. Deswegen fahren viele auch mit einem halben Dünger ganz gut, ne? Wegen teilweise hartem Wasser. Ne? Gibt teilweise auch, ich glaube, niederländische Düngerhersteller, die haben extra für weiches und hartes Wasser ihre Dünger. Ne?
Ja.
Ja, ist gar nicht mal so dumm, wenn man jetzt an einen urbanen Grower denkt, der wirklich in der Großstadt ist, ähnlich wie, ich sag mal, Nordhamburg oder Berlin, ne, wo die Werte echt relativ hoch sind, egal wovon wir jetzt gerade reden, EC und pH. Da macht das irgendwie Sinn halt so. Aber wie gesagt, nur mal um deine Anfrage zu beantworten, Entschuldigung. ich würde sagen, nein. Weil das Ding ist, jeder, der sowieso Indoor growt, ist erstmal komplett überlastet mit dem ganzen Investment. Ne? Wenn er dann pH messen will, mit Teststreifen vielleicht anfangen, wenn er dann wirklich verlässliche Messtechnik haben will, unter Berücksichtigung entsprechender Messtoleranzen, ich sag's mal so, ja, dann musst du zu Blue Lab gehen, Entschuldigung.
Ja. Ist einfach so, ja.
Das ist wirklich so. Also, das sage ich auch nicht, weil ich da arbeite, nur weil ich jetzt irgendwie sage, oh, Blue Lab ist der goldene Standard. Es gibt auch 2 andere Hersteller, die sind gar nicht so schlecht, aber die nutzt hier keiner in Deutschland. Ja, die sind auch gar nicht so hier auf dem Markt vertreten, weil die auch eigentlich aus einer anderen Ecke kommen. Ne? Die sagen auch ganz klar, was ist dieser Hobbymarkt, interessiert uns gar nicht.
Ja, obwohl der, glaube ich, ziemlich groß ist in Deutschland, ne?
Jein, also das ist ja so ein bisschen auch Thema, was ich nächste Woche auf der Cultivar habe. Da geht es auch um deutschen Homegrown. Ne? Da werde ich auch sagen, so Leute, ja, dieser Green Rush, den alle erwartet haben, so hoi, jetzt geht's hier richtig ab, den gab's ja so gar nicht. Also 2024 hatten wir einfach nur Verfügbarkeitsprobleme von Grow-Equipment, von Substraten, von Dünger.
Also das war gar nicht die Nachfrage, es war einfach nur die Verfügbarkeit war nicht da.
So einfach nicht da, weil dann kam ja die legale Nachfrage, wo ich sag mal, Leute sich eine halbe Palette Erde auch nach Hause bestellen, online. Hätte früher ja auch kein Mensch gemacht. Hat.
Ja.
Da kam erst das Problem, die Leute haben sich alle nicht drauf vorbereitet. Ne? Und dann gab's ja natürlich auch diesen, ja, wie soll man sagen, dann war der Green Rush da, aber auch nur für die Leute, die Zeugs da hatten. Ne? Manche hatten ja gar nichts da. Also das ist immer dieses klassische 60x60, 80x80 Zelt. War teilweise nirgendwo zu bekommen. Mhm. Also wirklich nur bei den Playern, die entweder eine Eigenmarke aus China haben oder halt entsprechend, sag ich mal, haben Budget haben, um beim Großhändler einzukaufen. Das haben die meisten nicht gemacht. Also gerade in so einer relativ wackeligen Branche wie der Homegrow-Branche, in der ich jetzt ein paar Jahre auch unterwegs bin, ne? Oder 2 Jahre, eher gesagt 2,5 Jahre. Da sieht man schon, wie der Wellengang ist halt. Ne? Jetzt machen wir uns alle nichts vor. Wenn man jetzt überlegt, der Homegrower ist jetzt der, sag ich mal, der seine eigenkontrollierte Qualität zum moderaten Preis haben will, also sprich von Endprodukt Cannabis, egal ob Blüte oder Hasch, machen wir uns nichts vor. Importe aus Überproduktion Medical wie Kanada und Co. Ne? Mittlerweile kommt aus Thailand Zeugs rein und du kannst natürlich über einen Telemediziner, kannst du auch sagen, ja. Mittlerweile, was, ich glaube für 3-5 Euro, ich habe gar keine
Ahnung. Ja, ja, für, kriegst schon für 4 Euro so. Den Gramm.
Ja. Oh, ja, ja. Und das ist dann auch, hast du keine Kopfschmerzen, du musst nicht überlegen, wo packe ich das Zelt hin, du hast keine Stromkosten, keine Anschaffungskosten.
Das ist so eine Sache, genau, du willst einfach nur Cannabis rauchen, da hast du das, jetzt musst du aber fragen, okay, Mario, baue ich jetzt selber an, muss ich dafür in Taui erstmal investieren, bevor ich mir selber anbauen kann oder bestelle ich es mir einfach aus dem Internet, so,
ja.
Ne?
Ja, ja. Und ich sag mal, bei uns ist ja auch bei Blue Lab und bei anderen auch, ich habe mir von jedem Growshop in Deutschland zu, mit jedem Großhändler, ne? Das ist auch das Thema, so wenn man wirklich nachfragt, wie ist denn momentan so die Lage? Und jetzt gehen wir mal davon aus, dass jetzt nicht in 3,5 Jahren das wieder alles verboten wird oder was auch immer, ne? Oder in den nächsten 3,5 Jahren. Es sieht jetzt so aus, wir sind gerade mal so bei 15-25% von dem Markt, der da sein könnte.
Mhm.
Weil man muss ja auch nichts vormachen, Deutsche sind sehr linientreu, ne? Also, ne, die stellen sich alle immer eine Schlange an, obwohl da gar nichts gibt. So als Beispiel. Mhm. Und das ist genau das Gleiche. So, jetzt hört man so, im Oktober ist eine Evaluierung und keine Ahnung, weil da ist viele Mann auch wieder so einen Schritt zurück und sagen so, ja, war ganz schön im Garten zu growen, aber jetzt warte ich doch mal, weil muss ich Frauchen nicht belästigen und sagen, ich brauche mal 800 Euro für Equipment.
Ja, genau.
Oder 1200 oder wie viel
auch immer. Genau, wenn der Schiff da dazukommt.
Genau, ne, also das ist so ein bisschen das Thema halt. So, ne. Und das ist ja, was ich eben angesprochen habe, und das ist jetzt, klar, hört sich immer so ein bisschen plakativ an, wenn ich das so sage, aber das ist wirklich ein Thema halt. So. Und warum soll man sich für irgendwas, was noch nicht vollumfänglich gesellschaftlich akzeptiert ist.
Das ist das große Problem, ja.
Ja.
Was auch so, wird das nur 50 Gramm, solche Sachen. Ne? Ja, das Ding mal ganz ist, ehrlich. Es ist hart. So, das ist, du schmeißt dann die Hälfte weg oder so, sag ich mal, wenn du gut angebaut hast, weil darfst halt nicht haben. So,
ja, aber
das
macht ja keiner.
Macht natürlich jeder.
Nein, das ist, sag ich ganz klar, das ist der Grund, warum ich zu Hause zum Beispiel auch nichts mache. Ne? Ich habe ganz am Anfang habe ich halt gemacht, weil ich sag, boah, jetzt, ne, musst du ja auch ein Zelt hinstellen. Da, ich betreue halt viele Grows und wir haben halt schon immer woanders gegrowt, als wir gelebt haben. Ne? Also da war schon immer so drin halt. Deswegen, wie soll ich das sagen, denke ich da gar nicht so groß drüber nach. Aber ich will mir zum Beispiel nicht antun. Ich dürfte jetzt ja 6 Pflanzen zu Hause haben. Wie beschissen muss ich denn, Entschuldigung, wenn ich so mal hier die Wortwahl drin war, wie schlecht muss ich denn growen, um da nur, was, 100 Gramm rauszuholen?
Das ist die höchste Sache,
und jetzt reden wir davon, ne, ist ja, man redet ja auch mal von Cannabis, also ist ja egal, ob das, ne, Hasch ist oder die Blüte. Mhm. Jetzt gehen wir davon aus, das wird gesiftet, gewaschen oder gepresst oder im besten Fall noch alles, beides, also gesiftet oder gewaschen und gepresst im Nachhinein. Ja, das ist ja wohl klar, dass ich dann auch eine Verhältnismäßigkeit habe. Ich meine, 4,5% aus dem, was ursprünglich, keine Ahnung, 50 Gramm gewesen ist. Also weißt du, ich meine, das ist ein bisschen surreal. Also, naja. Aber, naja.
Da hoffen wir auf die Volllegalisierung. Du darfst so viel Kilo sein, wie du willst.
Ja, die Schweiz macht das gerade richtig. Ne?
Also, ich wollte gerade sagen, die Schweiz, die ist jetzt gerade der Vorreiter. Also das ist ja richtig geile Legalisierung, die sie da ansteuern.
Ja, ich glaube, die dürfen was auch 3 Pflanzen, aber ein 1/2 Kilo zu Hause haben, ne?
Genau, ein 1/2 Kilo, und die dürfen man Freunde verschenken. Ja, genau.
Ja, das ist der richtige Weg so. Ne?
Ja, finde ich auch.
Da gibt, da wird doch viele die Angst, dem selber zu Hause was zu machen, sag ich mal, wird der Markt auch vielleicht erschließen, größer werden dadurch dann. Dadurch, dass du nicht so eingeschränkt bist, ist das schon geil, dass wir jetzt die Legalisierung haben, dass wir jetzt 3 Pflanzen anbauen dürfen pro Person, ab 18 und 50 Gramm zu Hause haben dürfen.
Ja.
Aber halt doch, ist es halt. Das Verhältnis stimmt halt nicht mit dem, was, weil du gibst 1000 Euro aus für Equipment, darfst aber nur 50 Gramm zu Hause haben, rechne mal den Grammpreis aus. Dann gehst du lieber an der Straße weiterkaufen. So, bist du die 1000 Euro rausgegeben, bist du das, die 1000 Euro Equipment wieder rausgeholt hast. Das ist ja dann topisch, da reden wir fast dann. Ja,
ja, also, was bei dir sehen halt momentan so auch den Wandel, weil ich komme ja selbst aus der traditionellen Produktion, ne, wie man so schön sagen. Also, andere sagen Schwarzmarkt. Wir sehen ja gerade auch so, ich sag mal, die Leute, die noch traditionell in Deutschland produziert haben, jetzt auch die letzten 2-3 Jahre, die sind alle teilweise abgewandert oder mal aufgehört. Also jetzt nehmen wir mal den klassischen, Entschuldigung, wenn ich das so wirklich plakativ auch sage, den klassischen Albaner, der 20, 30 Lampen im Growshop kauft, ne, und dementsprechend noch so Substrat und Co., den gibt's halt nicht mehr. Also das ist, weil lohnt sich gar nicht mehr, in Deutschland größerem Umfang anzubauen, weil einfach die Nachfrage anders gestillt wird. Also über Telemedizin, über Importe, dann kriegst wenn du mit den richtigen Leuten sprichst, jetzt reden Mikali eine Kiste für 1,8, ja, und so Scherz. Also wer will dann noch irgendwie selbst was anbauen und weil das ist ja auch immer so ein Thema, wenn du einmal Scheiße im Grow hast, Entschuldigung, wenn ich das auch wieder so Platz
habe. Ja, ja, dann ist
dann ist alles hin. Ne? Dann hast du, was weiß ich, den Strom angezapft, dann hast du irgendwie, keine Ahnung, Leute bestochen, dies, das, alles gemacht, um irgendwie 500 Pflanzen anzubauen, aber nachher kommt nichts mehr rum. Ja, und dann ist der andere schon eher beim günstigen Import halt. Ne?
Genau, das ist es, ja.
Naja.
Aber Alter, also, was du sagst ja, 15% ist jetzt gerade mal so der Wellengang. Aber meinst du nicht, dass wenn zum Beispiel jetzt die Evaluierung, gehen wir jetzt davon nicht aus, dass wir da zurückgehen. Gehen wir mal davon aus, dass wir fortschrittlich weiter nach vorne gehen, dass auch in Bayern mehr Cannabis-Social-Clubs gegründet werden und sowas. Mhm. Und wenn dann noch der Wegfall von dieser Telemedizin, was ja auch noch im Raum steht, sein sollte und wirklich sich auf Jobs konzentriert, wo angebaut wird, meinst du nicht, dass die Welle dann nach oben schießt?
Nicht so ruckartig. Also sag ich ganz ehrlich, weil das ist dann, also könnte sein, es gibt dann nochmal so eine Welle wie ne, April 2024, aber nicht mit der Konstanz, dass sie halt wirklich dann so hält. Ne? Glaube ich nicht. Also wird wieder, auch das ist, Entschuldigung, jedes Jahr ein neues Thema sein, dass Leute outdoor grown werden. Das wird immer weiter proportional zunehmen, ohne irgendwie einen Boom, weil einfach das einfaches Thema ist. Aber das ganze Thema Indoor mit Equipment und Co. Glaube ich nicht, dass das so krass abgehen wird. Muss ich ganz ehrlich sagen. Okay. Das ist einfach so ein bisschen auch so, ja, wie soll man sagen, Marktforschung, die ich jetzt das ganze Jahr über gemacht habe. Ne? Und einfach auch so die Rückmeldungen, die von Growshops sehen. Und zum Beispiel gibt viele, die machen jetzt wieder zu. Viele, die von anderen, sag ich mal, den Bestand aufkaufen, weil halt, ja, wie gesagt, Shops wieder schließen. Und mit den Clubs, ich bin ja selbst, sag ich mal, auch gerade in der Phase, ne, wo wir halt eine GmbH und einen Club gründen wollen. Ne? Da muss man auch sagen, ist alles mittlerweile, je nach Bundesland oder Bezirksregierung, in der du lebst, halt, sag ich mal, einfach oder nicht mehr so bürokratisch. Mhm. Aber du hast ja immer Bayern gesagt. Ich glaube nicht, dass sich da jemand tut. Ich mag die Bayern und ich mag gerade erst recht die Bayern, die richtig grown halt, ähnlich wie die Engländer und so, weil dann ist so, you know if you know, ne, keiner redet so laut und so. Ähnlich wie bei den Österreichern auch, die ich so kenne. Aber ich glaube, das braucht viel mehr, weil wird nichts getan. Also ich mache zum Beispiel Landwirtschaft, die auch das Thema Nutzhanf, ne? Da kann man ja vielleicht später was zu sagen. Aber da tut sich ja auch nichts. Da ist ein Gesetz auch schon durch den Bundestag durch, aber nicht durch den Bundesrat. Ja, und ja, ich glaube, die aktuelle Regierung, die bremst das schon so ein bisschen aus. Ne? Gerade speziell Bayern, Baden-Württemberg. Weil ich glaube, selbst Baden-Württemberg gibt es 3 oder 4 Clubs.
Das ist sehr eingeschränkt, ja.
Mit Anbaulizenz, also wirklich Anbaulizenz. Und ich glaube, nur 2 von denen grown auch. Ja. Naja.
Ja. Ja, dann vielen Dank, Sebastian, dass du für Blue Lab hier warst und uns Rede und Antwort gestanden hast. Ja, sehr gerne. Erzählt das, der OnePan, den braucht jeder.
Ja. Den brauche ich.
Nach dem Teststreifen auf jeden Fall.
Genau, ja. Nach dem Teststreifen, genau. Ja. Und vergiss die Amazon-Sticks, die sind eigentlich Müll.
Ja, ist es. Ja.
Ja,
also ich kenne auch Leute, gerade jetzt kommerziell, die ja verkaufen.
Ja.
Und die sagen auch so, Sebastian, mich juckt doch gar nicht, wie unterschiedlich die Messwerte sind. Aber die packen auch 20 solcher Pens zum Beispiel in einen Tank und haben irgendwie 16 verschiedene Werte.
Das ist ja die Frage, oder das ist ja die Tatsache ja wahrscheinlich auch, dass sie wirklich die Mess, ist halt, wenn ja ein pH-Wert plötzlich 0,5 unterschiedlich ist oder was, dann ist das schon ein Unterschied für die Pflanze an sich. Ne?
Ja, auf jeden Fall.
Ja.
Ne? Definitiv.
Ja, super, vielen Dank.
Danke. Danke auch.
Ja, sehr, 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 sehr geiles Gespräch, wirklich. Ach, ich habe mir den OnePen schon aufgeschrieben, ganz oben. Wie ich das meiner Frau wieder erklären muss, weiß ich noch nicht, aber der kommt bald.
Sehr geil.
Sehr gut. Super, dann würde ich sagen, zünden wir uns noch an und sagen ciao.
Ciao.
Ciao. Servus.